Herzlich willkommen bei Biology to go, dem Podcast des Fachbereichs Biologie der Universität Greifswald. Mein Name ist Svane Jung. Ich habe Biologie studiert und schreibe meine Doktorarbeit hier am Zoologischen Institut. Die Gäste im Podcast sind Studierende und Ehemalige aus dem Fachbereich Biologie der Universität Greifswald. Wir sprechen über das Studium und das Studentenleben an der Ostsee. Dabei geht es um Kurse und Module, die besonders in Erinnerung geblieben sind, aber auch um die Herausforderungen im Studium. Und ich möchte wissen, was nach dem Studium kommt und in welchen Bereichen die Absolventinnen heute arbeiten. In der heutigen Folge tauchen wir ab, und zwar in die Ostsee. Viel Spaß beim Anhören. Ich bin heute in Stralsund am Meeresmuseum, wo ich Leon treffe. Und Leon hat in Greifswald studiert und seine Masterarbeit über Schweinswale geschrieben. Und mittlerweile arbeitet er hier am Meeresmuseum. Schön, dass du heute Zeit hast für das Interview. Und zum Einstieg stelle ich dir erstmal so ein paar Basic-Fragen, damit wir wissen, wer du bist und was du gemacht hast. Und die erste Frage ist, was hast du studiert und wo?
Ich habe meinen Bachelor in Greifswald angefangen, und zwar Landschaftsökologie und Naturschutz, damals 2017. Und bin dann in Greifswald geblieben für den Master in Biodiversität und Ökologie. Der hat sich im Laufe geändert und heißt jetzt, glaube ich, Biodiversity and Ecology. Ich habe noch nach der alten Studienordnung studiert. Ja, und genau, die ganze Zeit in Greifswald geblieben.
Und erinnerst du dich noch an dein Bachelorarbeitsthema?
Ja, sehr gut sogar, weil die Bachelorarbeit mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe über Schadstoffbelastungen, genauer zu sein Schwermetalle, in Kegelrobben geschrieben.
Okay, und dann noch eine Frage, bevor wir zu deiner Masterarbeit kommen. So eine klassische Biologenfrage: Was ist dein Lieblingsorganismus?
Schwierig. Gibt es auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch einfach durch die Arbeit mit den marinen Säugetieren muss ich schon die Wale sagen. Einfach weil die Bioakustik sehr interessant ist und auch einfach weil es sehr soziale Tiere sind und du dadurch halt innerhalb der Arten sehr verschiedene Sozialgefüge hast, von größeren Gruppen, von Einzelgängern und halt alles verbunden durch diese Bioakustik, worüber die Tiere jagen, kommunizieren oder sich halt zurechtfinden. Das ist schon sehr beeindruckend. Aber ich glaube auch, jede Organismusgruppe oder jeder Organismus hat, je tiefer man reingeht, seine interessanten Facetten, worüber dann Leute sehr begeistert sind. Also gibt auch noch verschiedene andere Tiere. Früher war ich ein großer Wolfsfan.
Deine Masterarbeit, die hat dich dann hier ans Meeresmuseum geführt. Und worum ging es in deiner Masterarbeit?
Eigentlich bin ich schon viel, viel länger am Meeresmuseum. Also ich habe während des Bachelors angefangen, in der Tonfunksektion hier zu helfen. Und bin dann auch über die Totfunksektion an meine Bachelorarbeit gekommen, weil ich die Proben daraus genommen habe, um die Schadstoffe zu analysieren. Dann habe ich hier einen Hiwi-Job angefangen und dann am Ende des Hiwis war halt für mich auch klar, dass ich hier meine Masterarbeit schreiben will.
Was ist denn eine Totfunksektion? Wie kann man sich das vorstellen?
Das Land verpflichtet sich, bestimmte geschützte Arten zu überwachen oder zu monitoren. Und ein Teil davon ist halt, dass Tiere, die tot hier an den Stränden gefunden werden, untersucht werden. Und das Meeresmuseum hat für das Land diese Aufgabe übernommen. Und wir sammeln halt Totfunde, Robben oder Wale von der Küste ein und sezieren die, versuchen die Todesursache herauszufinden und generell einen Überblick zu bekommen, weil auch, es mag ein bisschen paradox klingen, aber anhand der toten Tiere kann man auch sehr, sehr viel über die lebende Population draußen erfahren. Also zum Beispiel, wie ist der Ernährungszustand im Allgemeinen, wie ist die Parasitenbelastung oder dann auch sowas wie Todesursache, was halt bei vielen Meeressäugern hier in der Ostsee immer noch der Beifang ist, versucht man halt zu schätzen, wie viele Tiere, die wir finden, potenziell vielleicht an Beifang verendet sind, um einen Überblick zu bekommen und dann vielleicht auch Maßnahmen zu treffen, wie Stellnetze einzuschränken oder Naturschutzgebiete im Meer zu errichten, um halt den Tieren Rückzugsort zu liefern. Und genau, das wird alles über die Totfundsektion gemacht.
Und welche Walarten gibt es hier in der Ostsee?
Eigentlich gibt es nur den Schweinswal, der wirklich heimisch ist in der Ostsee. Aber gerade hat sich ja auch ein Buckelwal hier verschwommen und in Rostock war ja auch in Warnemünde ein großer Tümmler, glaube ich. Also es verschwimmen sich immer mal schon wieder Wale hier in die Ostsee, aber eigentlich heimisch wirklich ist nur der Schweinswal. Und dann haben wir halt noch die drei Robbenarten. Also wir haben die Seehunde, die Kegelrobben und die Ringelrobben, die hier vorkommen. Die Kegelrobben sind weiter verbreitet, die Seehunde ein bisschen weniger und die Ringelrobben sind seltenere Gäste, die man hier hat. Aber auch immer mal wieder, aber die brauchen halt eigentlich Eis in ihrem Habitat und das haben wir hier im Süden der Ostsee nicht so viel.
Wie sieht es mit Pottwalen aus? Verirren die sich auch manchmal hierher?
auch eher als seltenes Ereignis. Also ich weiß, dass es während meines FEJs damals gab es zum Beispiel, aber das war in der Nordsee, da sind Pottwale gestrandet. Das ist eigentlich auch schon ungewöhnlich, dass sie so nah an die Küste kommen. Und dann hier in die Ostsee verirren sie sich ganz selten. Gab es auch schon mal, aber es sind meistens einzelne Tiere, genau, die dann auch nicht so leicht wieder herausfinden aus der Ostsee.
Und welchen Aspekt hast du dir in der Masterarbeit dann angeschaut?
Ich bin genauer auf die Bioakustik angegangen von den Schweinswalen. Also ich habe 2021 und 2022 bei einer Feldphase mitgeholfen, die das Meeresmuseum organisiert hat. Und da ging es darum, eigentlich ein Gerät zu testen, das ein quasi akustisches Warnsignal aussendet, um Schweinswale vor Netzen zu warnen. Aber wir haben halt sehr, sehr viele Hydrofone in dem Gebiet platziert und dann habe ich mit den Aufgaben gearbeitet, mit den Aufnahmen gearbeitet und habe in den Daten so, was wir vermutet haben, was simultane Detektionen sind, also wo das Hydrofon quasi zwei Schweinswale aufgenommen hat. Und ich habe versucht herauszufinden, ob man die, also ob es einen signifikanten Unterschied zu einzelnen Aufnahmen gibt. Also man spricht bei den Schweinswalen immer von sogenannten Click-Trains, weil die Schweinswale ja so klicken und dann auf das Echo warten. Und sobald das Echo wieder da ist, klicken sie nochmal. Das heißt, man kann in den Hydrofonen, die wir benutzen, kann man das Ganze wirklich als so eine Punktlinie erkennen, wo jeder Punkt ein Klick ist. Und der Algorithmus hat allerdings Schwierigkeiten, diese simultanen Ereignisse, die wir gefunden haben, herauszufiltern, weil er eigentlich auf einzelne Tiere spezialisiert ist. Und deshalb haben wir versucht herauszufinden, ob es einen signifikanten Unterschied darin gibt, den man auch vielleicht im größeren Maßstab feststellen kann. Weil wenn man sich diese simultanen Klickereignisse anguckt, dann sieht man mit dem bloßen Auge, dass da halt zwei intervenierte Kurven sind, also zwei Click-Trains. Aber der Algorithmus, für den ist es nicht so leicht. Und es ist auch gar nicht so leicht, dann halt wirklich signifikante Unterschiede festzustellen, weil es schwierig dann auch ist zu erkennen, was ist vielleicht ein Echo, was ist wirklich ein anderes Tier, weil ja, du hast in der Akustik sehr, sehr viele Sachen, die du beachten musst und das erschwert es manchmal. Aber um es zusammenzufassen zu sagen, habe ich mir diese simultanen Ereignisse angeguckt und versucht zu beweisen, dass es zwei Tiere sind.
Das heißt, in dem Fall hast du wirklich mit lebenden Tieren gearbeitet und nicht mit tot angeschwemmten Tieren?
Genau, also im Vergleich zur Bachelorarbeit habe ich diesmal mit den lebenden Tieren gearbeitet. Ein Teil der Feldphase war auch, dass wir die Tiere von der Klippe beobachtet haben. Also unser Untersuchungsfeld war direkt vor einer Steilklippe, sodass man die ganzen Tiere gut beobachten konnte. Und eigentlich wollten wir halt untersuchen, wie sich die Tiere um dieses, mit diesem Warnsignal verhalten. Und dafür haben wir Drohnenaufnahmen auch gemacht, um das Verhalten von den Tieren irgendwie zu filmen. Und das waren dann die beiden Daten, die ich verschnitten habe. Also ich habe quasi die visuellen Daten gehabt, um zu gucken, wie viele Tiere zu diesem Zeitpunkt in der Nähe der Hydrofone waren. Und dann habe ich mir parallel dazu die Hydrofonaufnahmen geguckt, um zu schauen, ob wir wenn zwei Tiere da sind, auch eine höhere Frequenz an diesen simultanen Click-Trains haben, im Gegensatz zu, wenn zum Beispiel nur ein Tier da ist. Also das war mal eine schöne Abwechslung, dann mit den lebenden Tieren zu arbeiten. War auch das erste Mal, dass ich wirklich Schweinswale in der Wildnis gesehen habe, weil normalerweise sind die sehr scheu. Oder nicht scheu, halt einfach so klein, dass es schwierig ist, sie auch zu sehen.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob du denn dein Forschungsobjekt schon mal in Wirklichkeit gesehen hast.
Ja, also über die Feldphase, ich war, glaube ich, 2021 sechs oder acht Wochen da und jetzt 2022, weil ich die Masterarbeit geschrieben habe, nur drei oder vier Wochen, aber da habe ich genügend Schweinswale gesehen.
Und was machst du jetzt hier am Meeresmuseum? Was sind deine Aufgaben?
Hier im Meeresmuseum wird ganz viel auch in Projekten gearbeitet in der Wissenschaft und momentan bin ich in einem Projekt angestellt, das SAMBA 2 heißt und das ist eigentlich ein großes Monitoring, wo sich alle Anrainerstaaten der Ostsee zusammengeschlossen haben und jetzt ab Juli für ein Jahr zeitgleich Hydrofone raussetzen. Also die meisten Länder, wie in Deutschland, machen wir es zum Beispiel auch im kleineren Projekt, aber nur für die deutsche Ostsee. Und da habe ich vorher als Hiwi gearbeitet, deshalb konnte ich halt auch den Umgang mit den Hydrofonen schon, ich konnte schon die Ausfahrten, also die Hydrofone wechseln, die Stationen wechseln, all sowas. Und bin dann hier als technischer oder biologisch-technischer Assistent, heißt es, eingestiegen und arbeite in dem Projekt, das quasi die Aufstockung für das vorherige Projekt ist, wo ich Hiwi war. Weil jetzt haben wir noch mal 11 neue Stationen bekommen, die mit den anderen Ostseestaaten dann parallel ausgesetzt werden. Und davon, ja, oder darum kümmere ich mich im Endeffekt. Also die, wie gesagt, die Hydrofone fertig zu machen, dass die raus können, dann auch mit dem Schiff rausfahren, die Hydrofone auszutauschen. Dann hast du natürlich auch bei, ja, so einer Station, die du ins Meer wirfst, muss natürlich auch mal Sachen ausgetauscht werden. Du musst gucken, dass die Materialien, auch wenn du dann 3 Monate später, weil so häufig wechseln wir die Hydrofone, wieder hinfährst, dass die Materialien auch noch standhalten. Also du musst mal gucken, dass nichts beim Sturm abgerissen werden kann. Also ob Materialien halt durch die Zeit draußen einfach beschädigt wurden. Die Materialien müssen im Endeffekt eingekauft werden. Und jetzt sind wir auch gerade dabei, also ich und mein Kollege, der mit in dem Projekt arbeitet, die Station vorzubereiten. Also im Moment heißt es ganz, ganz viel Seile spleißen und Bojen vorbereiten und genau.
Das klingt echt voll spannend. Und es ist ja auch super, dass du dann schon vorher in dem Projekt mitgearbeitet hast. Da hast du ja schon die Expertise, weil eine Frage wäre auch noch, ob du dich durch dein Studium gut vorbereitet gefühlt hast auf die Berufstätigkeit. Aber in dem Fall war es ja wahrscheinlich eher deine Hiwi-Tätigkeit, die du gemacht hast.
Ja, das war auch, also ich habe halt während meines Masters hier 2 oder 3 Jahre als Hiwi gearbeitet und habe dadurch halt sehr, sehr viel gelernt. Und natürlich, das sind halt Inhalte, die nicht so im Studium mit vermittelt werden können. Aber ich würde sagen, mich hat das Studium dahingehend vorbereitet, einfach ja, kritisches Denken und sich neue Inhalte einfach schnell erarbeiten zu können. Und im Endeffekt habe ich dann doch auch während des Bachelors durch eine Kommilitonin, die mit mir studiert hat, überhaupt erst vom Meeresmuseum erfahren. Also so ein bisschen hat das Studium dann doch schon den Stein losgetreten, dass ich mich hier gemeldet habe. Ja, aber es ist halt ein technischer Beruf und im Studium zieht ja eigentlich dann auch auf einen anderen Beruf nach dem Studium ab.
Ja, hast du dann das Gefühl, dass du da überqualifiziert bist und suchst du dann noch nach einer Wissenschaftlerstelle oder findest du das auch in Ordnung, quasi mit einem Masterabschluss in so einem, also in einem technischen Beruf zu arbeiten?
Voll in Ordnung. Also auch einfach, weil es ist ja auch in den Biowissenschaften danach ein Studium nicht ganz so leicht, direkt einen Job zu finden. Und für mich war es eigentlich ein fließender Übergang. Ich kenne das Team hier durch meine Zeit als Hiwi. Und ich würde nicht sagen, dass ich überqualifiziert bin. Ich bin einfach anders ausgebildet worden. Und ich sage mal, für jemanden, der vielleicht mit einem Master frisch ohne die Hiwi-Vorerfahrung hier reinstartet, ist es auch ganz, ganz schön viel zu lernen. Weil ich einfach das Studium aber nicht darauf vorbereitet. Deshalb finde ich immer schwierig zu sagen, dass man überqualifiziert ist. Ich habe einfach andere Sachen gelernt, auch wenn ich vielleicht auf dem Papier eigentlich in einer anderen Stufe wäre oder so. Aber ich lerne auch jetzt viel dazu und es ist halt auch einfach Verantwortung. Also gar nicht so die, ich sage jetzt mal Soft Skills, sondern einfach Verantwortung für seine Arbeit zu übernehmen, sowas für die Ausfahrten zu managen und Fluch und Segen zugleich, weil ich es lernen muss, aber es eigentlich nicht mag, Entscheidungen zu treffen. Also wenn du dann halt zum Beispiel auf dem Schiff bist und alles muss irgendwie schnell gehen oder so und du bist die Person, die halt die Entscheidung hat, was passiert mit dieser Station jetzt, nehmen wir die nochmal raus, bleibt, wenn die zum Beispiel kaputt sind oder so, und dann bist du halt, ja, Head of Charge oder so, sag mir, keine Ahnung, du musst dann die Entscheidung treffen. Das ist auch was, was du während des Studiums halt so nicht hast. Also ich lerne trotzdem noch viel dazu und ist eine gute Vorbereitung. Und ich glaube danach, also meine Stelle ist jetzt erstmal bis nächstes Jahr September befristet. Und ich glaube danach schaue ich, ob ich sage, ich will wieder in eine Wissenschaftsstelle gehen. Und das ist auch immer die Frage, was man Doktor macht oder wie hier zum Beispiel als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitet. Oder mir gefällt die technische Richtung und ich gehe erstmal in die Richtung noch weiter.
Ja, genau, es schließt sich ja auch überhaupt nicht aus, dass man dann wieder in den Bereich zurückgeht, wenn man dann merkt, man möchte jetzt doch mehr publizieren, wieder mehr Selbstprojekte aufstellen, eigenständig forschen, obwohl das ja auch, wie du sagst, sehr viel Eigenverantwortung mit sich bringt, wenn man so einen technischen Beruf hat.
Ja, natürlich, also ich will gar nicht sagen, dass andere Berufe das nicht haben, aber das ist einfach eine Sache, die ich jetzt während des Jobs mehr lerne als im Studium. Also ich glaube, wenn du dann später deinen Doktor machst oder deinen Doktor abgeschlossen hast und eigene Projekte an Land ziehst, dann wirst du auch genügend Entscheidungen treffen und wirst das Ganze selber managen müssen. Also ja.
Also würdest du es auch empfehlen, für Leute, die jetzt im Studium sind oder erst einsteigen, sich eine Hiwi-Stelle in einem Bereich zu suchen, der sie interessiert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, der Biodiversitätsmaster in Greifswald war zum Beispiel auch ganz anders als das Grundstudium im Bachelor, weil viele Module halt über 2 Semester gehen. Dadurch hast du nicht so viele Wochenstunden. Ich glaube, ich hatte an 3 Tagen Uni und die restliche Zeit habe ich dann halt neben der Uni genutzt, um mich genau hier halt zu engagieren, um irgendwie da auch über den Tellerrand mal zu schauen. Und na klar, es ist auch immer schwer. Also ich hatte halt sehr Glück, dass ich einen Hiwi-Job gefunden habe, der mir richtig Spaß macht, wo ich auch mir vorstellen könnte, danach weiter drin zu arbeiten. Aber ich hatte auch früher Hiwi-Jobs, wo ich einfach nur wirklich sehr stumpfe Arbeit gemacht habe. Also es ist natürlich auch immer dann die Frage, findet man einen Hiwi-Job, wo man so engagiert ist, wo man sagt, da will ich auch weitermachen. Aber ich glaube, Sachen auszuprobieren, gerade im Bereich des Hiwi-Jobs, ist immer gut, weil man halt dann praktische Erfahrungen lernt. Oder weil man auch irgendwie nochmal die Wissenschaftswelt ganz anders kennenlernt. Also ich habe während meines Hiwis oder jetzt auch hier im Beruf, waren wir auf einer Konferenz. Ich glaube, da hätte es mich vorher auch nicht hingebracht. Aber dann lernt man halt so, ja, wie läuft halt so eine Konferenz ab? So Wissenschaftsknigge im Endeffekt dann. Und ja, das hätte ich, glaube ich, wenn ich keinen Hiwi-Job gemacht hätte, dann nicht erfahren.
Okay, gehen wir nochmal zurück zum Studium. Erinnerst du dich noch daran oder an den Grund, warum du dich für ein Biologiestudium entschieden hast?
Einfach Auswahlverfahren. Also ich hatte halt nach der Schule ein FJ gemacht, in der Seehundstation Friedrichskoog in Schleswig-Holstein. Und ich habe mich einfach, glaube ich, also da habe ich schon irgendwie gemerkt, dass ich den Naturschutzaspekt sehr interessant fand und ich wollte immer auch schon mit Tieren zusammenarbeiten oder halt fand Tiere schon immer interessant. Und man wird natürlich auch so ein bisschen durch, wenn du Abi hast, in die Richtung gedrängt so von der Gesellschaft oder von der Schule auch, mach ein Studium. Von daher war für mich klar irgendwie, okay, ich will ein biologisches Studium oder in die Richtung gehen. Und dann habe ich mich relativ stumpf einfach hingesetzt und bin, ich glaube damals die Zeitstudienorientierung, die hatten auf der Internetseite so alle Studiengänge, die es in Deutschland gibt und dann aussortiert. Mathe soll es nicht sein, Sprachen soll es nicht sein, Wirtschaft hat mich jetzt auch nicht so interessiert. Und dann blieben halt am Ende wirklich hauptsächlich die biologischen Studiengänge übrig, weil für Psychologie war mein Abi nicht gut genug, das wäre eine Alternative gewesen. Und dann hat mich der Naturschutzaspekt, den ich im FJ irgendwie kennengelernt habe, dann im Bachelor motiviert, halt nicht ein klassisches Biostudium zu machen, sondern halt Landschaftsökologie und Naturschutz. Und hatte mich irgendwie informiert dann auf der Seite von der Uni Greifswald und es klang sehr abwechslungsreich und so bin ich dann in die Richtung gekommen. Ich hatte zum Beispiel dann auch geguckt, ob man irgendwie in der Nähe von meinem Heimatort, weil ich wohne 30 Kilometer von Hamburg entfernt, also in Hamburg Bio studieren kann. Aber weiß nicht, Bio in der Großstadt geht, glaube ich, noch klar, aber es war dann einfach schöner, weil ich hier direkt in der Studienbeschreibung gesehen habe, dass du halt auch mal rausgehst. Wir haben eine Exkursion nach Hiddensee gemacht oder hier in der Umgebung von Greifswald und es geht in Hamburg bestimmt auch, aber es ist natürlich dann schon schöner, näher in der Natur zu sein, wenn du schon sowas studierst.
Hast du einen Tipp für Studieninteressierte, was sie vor der Bewerbung unbedingt beachten sollten?
Ja, also sich über den Studiengang informieren. Die meisten Unis bieten eine Website, wo man sich halt wenigstens mal die Studiengangsbeschreibung durchlesen kann, vielleicht auch mal einen Blick in den Modulkatalog oder so werfen und sich die einzelnen Modulbeschreibungen nochmal durchlesen. Aber im Endeffekt es ist dann auch immer schwer, anhand dessen ein klares Bild für sich selber zu machen, weil ich habe auch schon Module belegt, für die ich sehr motiviert war, die dann aber doch nicht so waren, wie ich es mir vorgestellt habe. Und im Großen und Ganzen ist es auch so mit dem Studiengang. Also, wenn man sehr motiviert ist und die Zeit hat, ist es, glaube ich, auch einfach manchmal cool, vielleicht schon mal in die Stadt zu fahren, wenn man eh auf Wohnungssuche da ist, mal vielleicht mit Studierenden zu sprechen, weil ich glaube, das sind die besten Eindrücke, die man dann wirklich gewinnen kann. Aber auch das kostet Zeit. Oder manchmal auch Mühen, worauf man keine Lust hat. Also ich glaube, ein guter Anfang ist immer, sich über die Uni-Website zu informieren. Oder vielleicht, wenn man Bekannte hat über X-Ecken, die da studieren, mal so zu fragen, wie ist es vielleicht in der Stadt? Vielleicht studieren die auch dasselbe, wie was man selber gerne studieren würde. Oder haben Freunde in dem Feld. Also irgendwie mal die Fühler ausstrecken und so viel ja, Informationen sammeln, wie man kann. Weil ja, dann kann man halt ein klares Bild irgendwie für sich selber machen, ob man wirklich das studieren will oder ob man vielleicht doch mit irgendwas nicht gerechnet hat. Zum Beispiel viele unterschätzen, glaube ich, Psychologie, dass da super viel Statistik drin ist. Und dann ist man vielleicht kein Fan von Mathe oder von Statistik und dann sein blaues Wunder. Also ja, ich glaube, informieren ist einfach immer gut.
Hattest du auch Module oder ja, Fächer, Bereiche im Studium, die dich stark herausgefordert haben, die wirklich für dich quasi die Statistik der Psychologen waren?
Ja, wir hatten auch Statistik, das war dann im Endeffekt gar nicht so schlimm, aber ich weiß, oh, im Grundstudium, also so Klimatologie, Geomorphologie war schon schwierig, auch so die Grundsachen Botanik oder Bestimmung. Also ich weiß, dass ich auch Schwierigkeiten hatte oder mich richtig einarbeiten musste in Gräser bestimmen. Also man fängt immer an mit Tierbestimmung und das geht noch relativ leicht, bis man zu den Insekten kommt und dann die Merkmale immer so kleiner werden, dass es echt schwierig ist und auch die Bestimmungslektüre immer verschiedene Deutungen übrig lässt. Und dann aber die Pflanzen und dann zu den Gräsern zu kommen, wo du dann so eine nicht mal kleine Fingernagel große Blüte untersuchen musst, das war schon schwierig. Also ich glaube, am Anfang vom Grundstudium wurde ich am meisten gefordert. Nur irgendwann ist man halt auch so drin, dass ich sage, man hat seinen Rhythmus gefunden. Wie viel muss ich vorbereiten? Andere Leute bereiten vielleicht auch nach so. Aber ja, man kommt in seinen Rhythmus. Genauso auch mit den Klausuren. Also es war am Anfang auch eine Herausforderung, einfach weil man ja Schulniveau gewohnt ist. Und dann halt in diese Klausuren zu kommen, die halt ja normal irgendwie mal 90 oder noch länger Minuten gehen oder mündliche Prüfung, also was hat man nicht in der Schule. Also ich glaube, da war der Anfang vom Grundstudium am herausforderndsten.
Hast du da auch noch einen Tipp, wie man da am besten durchkommt durch solche herausfordernden Phasen?
Ja, einfach mit anderen lernen. Das ist das Beste. Also einfach mit anderen lernen, mit anderen diskutieren und ja, am Ball bleiben einfach. Also die Vorlesung möglichst besuchen, möglichst leid auch aufmerksam sein. Und dann merkt man schon, wie viel eigentlich durch die Vorlesung hängen bleibt. Und wenn man dann halt mit anderen noch lernt und irgendwie auch Fragen oder Probleme aus anderen Perspektiven betrachtet, weil irgendjemand weiß immer die Lösung für die Frage, die du hast. Und dafür weißt du die Lösung für die anderen Fragen, die man hat. Und das hat mir zum Beispiel in Statistik, weil in Statistik saß ich, glaube ich, auch am Anfang und dachte mir, welche Ausbildung ich nach dem Studium anfangen könnte, wenn ich es dann dreimal durch Statistik geflogen bin. Aber da haben wir uns dann auch, glaube ich, in einer großen Gruppe getroffen und zusammen gelernt. Und dann war es echt richtig gut, weil wir eine Person im Studiengang hatten, die sehr gut in Mathe war. Und die hat uns andere durchgezogen.
Also zusammenhalten und gemeinsam lernen und sich durchbeißen.
Ja, genau.
Welches Modul hat dir am meisten Spaß gemacht?
Es waren viele Module im Master. Einfach weil die Mastermodule so aufgebaut waren, dass du Vorlesungen, Seminar und deine praktische Übung hattest. Also zum Beispiel habe ich Gewässerökologie belegt. Das fand ich sehr interessant. Wo wir dann auch innerhalb von Greifswald nochmal rumgefahren sind und uns verschiedene Gewässer angeguckt haben. Eigentlich soll es nach Hiddensee gehen, aber es war gerade während der Pandemie. Und ich kriege den Namen nicht zusammen, weil wir, glaube ich, vier Module haben, in denen Ökologie vorkommt. Und ich glaube, es war angewandte Ökologie. Und da haben wir nämlich auch zum Beispiel in der Übung da konnten wir uns selber einen Versuch ausdenken. Und dann sind wir halt mit so einem Elektroschlauchboot den Rigg, also den Fluss in Geistert, runtergefahren und haben entlang des Flusses Arten bestimmt und geguckt, ob es einen Gradienten in der Artenzusammensetzung und der Artenhäufigkeit gibt. Weiß ich, das hat immer Spaß gemacht, einfach dann wirklich mal rauszukommen, was zu machen und auch so das, was man vorher halt theoretisch gelernt hat, dann in der Natur zu sehen, wie sich diese Puzzleteile zusammenfügen.
Ja, das ist cool, wenn man dann selbst so forschender sein kann plötzlich.
Genau. Gewässerökologie, angewandte Ökologie, das waren spaßige Module.
Ja, super, dann vielen Dank für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke, man hat einen guten Einblick in das Studium bekommen und was man damit alles machen kann.
Ja, vielen Dank auch, dass du heute herkommst und dass ich die Chance hatte, ein bisschen zu quatschen.
Sehr gerne. Das war Biology to go, der Podcast des Fachbereichs Biologie der Universität Greifswald. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge.